Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es wohl ist zu sterben? Wir sind eine recht junge Gemeinde, vielleicht ist das noch nicht so ein großes Thema. Manchmal beschäftigt man sich erst so mit fortgeschrittenem Alter. Aber vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wie wird es wohl sein, wenn du stirbst? Ist es eigentlich schmerzhaft oder ist es angenehm, wenn das Herz plötzlich aufhört zu schlagen? Und dieser letzte Atemhauch, der deine Lungen verlässt, ist das ein verkrampftes oder ein entspanntes Loslassen? Ist es eigentlich beschwerlich oder doch irgendwo erleichternd, wenn man den Leib zurücklassen kann mit all seinen Krankheiten, mit all seinen Schmerzen, mit all dieser Vergänglichkeit und die Seele, den Körper, dem Verfall zurücklässt? Ist er bitter oder ist er süß, der Geschmack des Todes? Die Bibel, sie ermutigt uns, darüber nachzudenken, dass wir eines Tages sterben müssen. Und dass wir über den bevorstehenden Tod nachdenken sollten. Warum? Es hilft, so einiges im Leben in das richtige Verhältnis zu setzen. Es hilft, zu schauen und darüber nachzudenken, was ist wirklich wertvoll? Was ist wirklich gut? Was ist wirklich bleibend? Aber noch weit mehr ruft uns Gott in der Bibel dazu auf, über den Tod seines Sohnes, über den Tod Jesu nachzudenken. Das hilft uns noch viel mehr, die richtigen Verhältnisse zu setzen in unserem Leben, zu erkennen, was Wert hat, was Gott gefällt, wie wir unser Leben füllen sollten. Der Tod Jesu am Kreuz ist der absolute Fokus, die absolute Mitte der Bibel und der ganzen echten Christenheit. Und es steht geschrieben in Hebräer 2, Vers 9, durch die Gnade Gottes schmeckte er den Tod für jeden. Das heißt, Jesus, er schmeckte den Tod für jeden Gläubigen. Er schmeckte bereits den Tod. Und deswegen ist es wichtig, dass ein jeder Gläubige über diesen Tod Jesu nachdenkt und begreift, was Jesus schmeckte an unserer Stelle. Einen wichtigen Einblick in das Kreuzesgeschehen und den Tod Jesu liefern uns die Worte Jesu am Kreuz. Er hat ja, als er schon am Kreuz hing, hat er ja noch zu den Umstehenden gesprochen. Und anhand der vier Evangelien gewinnen wir einen ziemlich detaillierten Ablauf des Kreuzesgeschehens und auch der Worte Jesu am Kreuz. Insgesamt sind uns 7 Worte Jesu vom Kreuz überliefert. Kein Evangelium listet alle Worte auf, aber jeder der 4 Evangelisten trägt etwas dazu bei, zu der Beschreibung und zu der Einordnung der Worte. Und so ergibt sich eine relativ genaue Abfolge der Geschehnisse und Abfolge auch dessen, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Markus schreibt, dass Jesus vormittags, und zwar in der 3. Stunde, ans Kreuz geschlagen wurde. Man rechnete damals so einen Tag 12 Stunden und die Mitte war 12 Uhr mittags und bei Sonnenaufgang so etwa 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Das war, so wurde der Tag gegliedert. Mittags war die 6. Stunde, also genau die Hälfte. Und die 3. Stunde ist also so gegen 9 Uhr vormittags. Jesus wurde am Vormittag gekreuzigt. Und die ersten 3 Worte Jesu am Kreuz, sie galten den persönlichen Beziehungen. Es waren Aussprüche der Liebe. Als erstes, gerade als er gekreuzigt wurde, was tut er da? Er betet für seine Henker. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann spricht er mit dem mitgekreuzigten Räuber, der seine Sünde erkennt. Und der zu Jesus sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als drittes kümmert sich Jesus um seine Mutter und er stellt sie in diese christliche Gemeinschaft und Fürsorge von seinem Jünger Johannes. Frau, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Davon haben wir letzte Woche gehört. Diese drei Worte, sie waren in den ersten Stunden der Kreuzigung. Jesus sprach sie und sie zeugen von der Liebe Jesu. Er ist erfüllt von Liebe, selbst als er am Kreuz hängt. Er drückt seine Liebe zu seinen Feinden aus. Er drückt seine Liebe aus zu bußfertigen Sündern. Und ja, auch seine Liebe zu seinen Nächsten. Und danach, zur sechsten Stunde, also am Mittag, wurde es plötzlich stockfinster. Mitten am Tag ließ Gott eine völlige Finsternis auftreten. Und das ist unvorstellbar, wie das gewirkt haben muss. Das war nicht nur irgendwie eine Sonnenfinsternis, dass sich der Mond davor geschoben hat oder irgendwas. Man konnte es sich nicht erklären. Es war mitten am Tag plötzlich stockduster. Es muss so gewirkt haben, als wenn die gerade die Welt untergeht. Als würde Gott nun die ganze Erde richten. Als wäre es vorbei, eine apokalyptische Szene. Und diese Finsternis, sie hält 3 Stunden an. 3 Stunden lang. Stockduster. Von der 6. bis zur 9. Stunde. Das heißt von Mittag bis 3 Uhr nachmittags. Und um 3 Uhr nachmittags erhebt Jesus erst wieder die Stimme. Nachdem es 3 Stunden lang finster war. Und dann spricht er 2 Worte in Bezug auf sein Leiden. Erst ruft er mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier zeigt sich der Schmerz seiner Seele, den sein Opfer kostet. Finstere Trennung von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Finsternis, diese 3 Stunden der Finsternis, er muss sie erlebt haben als eine schwere Qual seiner Seele, als eine Trennung von Gott. Und erst dann spricht er über sein körperliches Leiden, worüber wir heute nachdenken wollen. Er ruft vom Kreuz, mich dürstet. Mich dürstet, kurz bevor er stirbt und dann in 2 letzten Worten sein Heilswerk und auch sein Leben beschließt. Wir lesen also heute Johannes Kapitel 19, die Verse 28 bis 30. Johannes Kapitel 19, die Verse 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Und nun, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Der Geschmack des Todes, so habe ich diese Predigt überschrieben. Der Geschmack des Todes. Jesus erschmeckte den Tod für jeden Gläubigen. Und in diesem Kreuzeswort erfahren wir etwas von dem, was Jesus schmeckte. Erstens, er schmeckte bitteren Schmerz. Von allen Worten am Kreuz und auch den sonstigen Berichten, die die Evangelisten hier geben, ist dieser Ausspruch, mich dürstet. Es ist tatsächlich der einzige Ausdruck über den körperlichen, über den physischen Schmerz von Jesus am Kreuz. Er ruft, mich dürstet, nachdem er schon 6 Stunden am Kreuz hing. Und es ist wichtig, dass wir diesen Satz nicht missverstehen. Jesus sagt nicht, mich dürstet, nur um eine Prophetie zu erfüllen, ohne dass er wirklich einen Durst verspürte. Das ist eine falsche Annahme. Jesus, er ruft, mich dürstet. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass Jesus all diese grausamen Schmerzen, diese schreckliche, bestialische Folter wirklich erlitt. Er war nicht irgendwie immun gegen die Schmerzen. Er war ganz Mensch. Er fühlte die Schmerzen des Leibes genauso wie wir. Er kannte Schmerzen. Er dürstete vor Schmerz. Sein Körper, er reagierte auf Schmerz und Qual genauso wie unser Körper. Und dieser Ausspruch, er gibt Zeugnis davon. Der Durst ist der Ausdruck bitterer körperlicher Schmerzen. Die Kreuzigung war eine genau durchdachte Tortur. Die Römer haben die Kreuzigung bewusst so weiterentwickelt, dass es eine besonders lange, schändliche und einen qualvollen Todeskampf gewährleisten sollte. Also am Kreuz, da sollte man möglichst lange, möglichst grausame Schmerzen haben. Darum ging es. Der Gekreuzigte wurde an Händen und Füßen an das Kreuz genagelt, mit großen Nägeln. Die Stellen, die wurden extra ausgesucht, weil sie weit genug vom Herzen entfernt sind. Warum? Dann ist der Blutverlust nicht so schnell, sodass es länger dauert, dass der Mensch überleben kann. Gleichzeitig sind hier an den Handgelenken und auch an den Fußgelenken, dort laufen ganz viele Nerven hindurch. Ganze Nervenbündel, die dort hindurchgehen. Und das bedeutet absolute Schmerzen. Verletzte oder zerquetschte Nerven sind absolut schmerzvoll. Wir kennen das beim Zahnarzt, bei der Behandlung, wenn der irgendwie mal einen Nerv trifft, der noch nicht betäubt worden ist oder sowas. Das sind absolute Schmerzen. Oder wenn wir uns einen Ellbogen stoßen und den Musikknochen treffen, wo die Nerven entlang gehen, dann schreien wir auf vor Schmerzen. Nägel, die durch Handgelenk und Fußgelenk gehen, sie bereiten anhaltende, grausame Schmerzen. Verletzte, zerquetschte Nervenstränge. Und an diesen Hand- und Fußgelenken hing die Person nun am Kreuz. Und dann vollzieht sich der Tod langsam und qualvoll durch Ersticken. Vielleicht wundert man sich, wieso erstickt eine Person am Kreuz? Im Grunde ist die Todesursache ein bisschen ähnlich wie beim Erhängen. Eine Person erstickt. Sie kann nicht mehr richtig atmen. Nur bei der Kreuzigung geschieht das viel langsamer und deswegen so viel brutaler. Es ist ein langwährender Kampf um Luft. Das liegt daran, dass wenn die Arme ausgebreitet sind und man daran hängt und man sich dann irgendwie noch mit den Muskeln versucht aufrecht zu erhalten, irgendwann ermüden die Arme. Und es entstehen Muskelkrämpfe an Armen und an der Brust und das verursacht ganz pochende Schmerzen. Und zu diesem Schmerzen kommt dann die Unfähigkeit dazu, dass man sich nicht mehr aufrichten kann, sondern man hängt da. Man muss sich aber aufrichten, um atmen zu können. Damit wir atmen können, brauchen wir das Zwerchfell und auch die Muskeln, die zwischen den Rippen liegen. Und jemand, der am Kreuz hängt, er muss sich aufrichten, um ausatmen zu können. Wenn er loslässt, wenn er die Anspannung loslässt, kann er nicht mehr ausatmen. Das heißt, der Gekreuzigte, und deswegen wurde er überhaupt an den Füßen auch festgenagelt, weil er sonst relativ schnell ersticken würde, er muss sich an den Füßen hochstemmen, damit er ausatmen kann. Und damit die Spannung der Muskeln einen Moment nach lang nachlassen kann. Dabei reißen die Nägel die Füße weiter auf. Der blutige Rücken wird am rauen Kreuz weiter aufgerieben. Wunden entzünden sich. Oftmals entsteht Wundbrand, was weitere Qualen und brennenden Schmerz verursacht. Der Körper, er reagiert mit Fieber. Das Herz pumpt schneller, um den Sauerstoffmangel zu kompensieren. Es entsteht ein unerträglicher Druck in den Adern. Der Schmerz am Kreuz war wortwörtlich unbeschreiblich. Die Römer, sie hatten kein Wort, um diesen Schmerz auszudrücken. Und sie haben ein extra Wort erfunden. Excruciare, das heißt vom Kreuz aus. Der Schrei vom Kreuz aus war mit keinem anderen Wort für Schmerz darzustellen, zu benennen. Sie mussten extra, das muss man sich mal vorstellen, sie mussten extra ein neues Wort erfinden, um die Qual, um den Schmerz der Kreuzigung irgendwie zu benennen. Kein anderer Ausdruck war stark genug. All diese Schmerzen, das Fieber, die Entzündungen, die Verkrampfungen, das Ringen um Luft, sie bringen außerdem einen brennenden und heftigen Durst mit sich. Die Kehle ist total vertrocknet durch all diese Anstrengung. Wenn man dort am Tag in der Sonne hängt, ein heftiger Durst. Es ist ein Ausdruck der Qual, der körperlichen Schmerzen, die Jesus erlitt. Und darum heißt es danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Kurz vor der Kreuzigung, da wurde Jesus Wein angeboten, vermischt mit Myrrhe und Galle. Das hat eine betäubende Wirkung. Es war so eine Art Schmerzmittel, vor der Kreuzigung so manchmal den Gefangenen gegeben wurde, wahrscheinlich von Leuten aus dem Volk, damit sie die Schmerzen ein bisschen besser ertragen. Jesus verweigert das. Er nimmt dieses Getränk nicht an. Er will alle Kräfte und alle Klarheit behalten für seinen Auftrag. Aber Jesu Tod war trotzdem völlig schmerzvoll und grausam. Schmerzvoller, als wir uns je vorstellen können. Schmerzvoller als jeder Schmerz, den wir bisher erlebt haben. Sein körperliches Leiden war unbeschreiblich. Und es erinnert uns daran, er schmeckte den Tod in seiner bittersten Form. Wenn wir an Jesu Tod denken, dann wollen wir daran denken, er schmeckte den Tod für uns in seiner bittersten Form. Im bittersten Geschmack. Warum ist dieser Tod so bitter? Nun, der Tod ist nicht nur irgendwie eine Laune der Natur, ist nicht eine Notwendigkeit der Evolution. Der Tod ist das Gericht Gottes über die Sünde der Menschen. Als Adam und Eva sündigten, als sie diese köstliche Frucht sahen, die verboten ist, und sie nahmen, da kam der Tod in die Welt als Strafe. Und seitdem sterben Menschen und ist die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben. Tod bedeutet Trennung. Trennung vom Leben. Und deswegen musste Jesus wirklich leiblich, körperlich, völlig sterben, um die Strafe Gottes für Sünde zu bezahlen. Er litt körperlich die größten Schmerzen, die größten Qualen. Er musste sein Leben opfern und wirklich und echt unsere Schmerzen und unsere Krankheiten auf sich nehmen. Er musste den Tod schmecken in all seiner schmerzhaften, bitteren, trennenden Grausamkeit. Trennung von all dem, was Leben schön macht, was Leben angenehm macht. Zweitens, saure Entfremdung. Noch schmerzvoller und grausamer als der körperliche Schmerz war Jesu seelisches Leiden. Er trug den Zorn Gottes. Nicht nur körperlich, nicht nur durch die äußerlichen Schmerzen, die ihn durch diese grausame Foltermethode bereitet wurden. Nach 6 Stunden am Kreuz, da ruft er: Nach der Finsternis, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel, sie kennt nicht nur den körperlichen Tod, sondern auch den geistlichen Tod. Das ist die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Jesus nennt seine körperlichen Schmerzen erst, nachdem er seine seelischen Schmerzen benannt hat. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Jesus, er musste sterben als Stellvertreter für Sünder. Das heißt, er hat die Stellung, die Position von Sündern angenommen. Er trug nicht nur die grausamsten Todesschmerzen, die Menschen einander nur zufügen können. Nein, er ertrug auch den grausamen und qualvollen Zorn Gottes, den die Sünde hervorgerufen hat. Trennung von Gott. Als Jesus am Kreuz hing, da erlitt er körperlich und seelisch, was Sünder verdient haben. Schlimmer noch als all diese körperlichen Schmerzen waren, glaube ich, wirklich seine seelischen Schmerzen, den Zorn Gottes zu spüren. Plötzlich diese Stellung zu haben, wie ein Sünder, auf dem der ganze Zorn, auf dem der ganze Hass Gottes, die ganze heilige Wut, das Gericht Gottes hinabfällt. Und er vermisst die gütige Nähe Gottes. Er vermisst diese angenehme Liebe Gottes, derer er sich immer bewusst war. Doch als er merkte, dass die Finsternis des Seelenschmerzes erfüllt ist, als er für den geistlichen Tod gesühnt hat, da seufzt er auch unter den körperlichen Schmerz in all seiner Unbarmherzigkeit. Und wir sehen hier, genau in diesem Moment, da nimmt ein Soldat einen Schwamm, steckt ihn auf einen Isopstängel, tunkt ihn in Essigwasser und reicht es irgendwie so ein bisschen in Distanz an Jesu Mund, wie wenn man so ein Tier füttert oder irgendetwas, was man bloß nicht anfassen mag. War das eine Geste der Barmherzigkeit? Manche Ausleger sagen, gut, die römischen Soldaten, sie tranken auch eine Art billigen Essigwein als Form der Erfrischung. Aber vielleicht war es auch einfach tatsächlich nur ein Gefäß voll Essigwasser, das nur bereitgestellt war für die Sterbenden am Kreuz. Essig wurde aus sauer gewordenen oder vergorenen Fruchtsäften hergestellt, mit Wasser vermischt. Und es hat tatsächlich ein Stück weit eine erfrischende Wirkung, aber es sollte wahrscheinlich nur dazu dienen, dass die Gekreuzigten noch etwas länger am Leben erhalten werden. Und dieses saure Essigwasser, es diente dem Spott. Das machen die Parallelverse deutlich. Lukas schreibt in Lukas 23, 36, aber auch die Soldaten, sie verspotteten ihn, indem sie hinzutraten und ihm Essig brachten. Das war kein Akt der Barmherzigkeit, es war ein Akt des Spottes. Sie distanzierten sich damit von ihm, sie behandelten ihn wie ein Tier. Oder Markus, er schreibt ebenfalls, einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Markus 15, 36. Jesus hatte gerade nach 3 Stunden Finsternis, nach 6 Stunden am Kreuz gerufen, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das ist aramäisch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Soldaten und die Dabeistehenden, sie verspotten Jesus. Aus diesem Eloi, mein Gott, da machen sie einen Witz. Oh, vielleicht ruft er nach Elia. Vielleicht ruft er, dass der Prophet ihnen helfen soll. Sie verspotten seinen Schmerz, als er sagt, mich dürstet. Sie verspotten sogar sein Gebet, seine tiefe Seelenqual, als er zu Gott ruft im Gebet. Sie geben ihm sauren Essig, damit er noch ein bisschen länger durchhält und sie sich an seinen Schmerzen vergnügen können. So sauer wie dieser Essig ist der Spott der Menschen. Und das zeigt, diese Geste zeigt, was der geistliche Tod eigentlich bedeutet. Sie haben keinen Sinn für Gott. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gebet. Sie haben keine Scham vor dem Bösen. Sie erkennen das Gute nicht einmal, wenn es direkt vor ihnen steht. Selbst ein scheinbar barmherziger Akt verkehrt der Mensch in seiner sündigen Natur in etwas Schlechtes, in etwas Grausames. In tiefen körperlichen und seelischen Schmerz geben sie ihm Essig zu trinken. Ein Schwamm gebunden an einem Isop-Stängel reichen sie ihm ein bisschen Flüssigkeit. Und wisst ihr, so in solch einer Entfremdung, in solch einer Trennung, in solch einer Geste der Distanz fühlte sich Jesus vom Vater. Er wurde behandelt wie einer, der völlig getrennt war von der Liebe Gottes. Wie einer, der keine Liebe, keine Güte verdient hat. Der Sünder ist getrennt von Gott, getrennt von allem Guten, von allem Reinen, von allem Heiligen, von allem Angenehmen, von allem Göttlichen. Und darum musste Jesus sterben am Kreuz. Darum musste er leiden, weil er an unsere Stelle getreten ist. Er hat den Tod geschmeckt für jeden Gläubigen. In all seiner bitteren und sauren Form. Und der dritte Punkt. Süße Erfüllung. Noch einmal macht Johannes darauf aufmerksam, wie schon bei der Verlosung der Kleider, dass all dieser Schrecken, all diese Qual, all diese bitteren Schmerzen und auch dieser saure Spott, all diese Entfremdung, all das, was Jesus durchlitten muss, es findet eine süße Erfüllung. Eine süße Erfüllung liegt darin, dass Gott es schon in der Bibel vorhergesagt hat. All diese bitteren Schmerzen, diese saure Anfeindung, es ist nicht menschliche Willkür. Es ist der gute Plan Gottes. Wir kennen das, wenn man ungeduldig einen Apfel vom Baum pflückt. Wir haben bei uns gerade einen Apfelbaum. Und wenn die Äpfel in einigen Monaten noch ganz klein sind aber man schon denkt, oh, jetzt hätte ich gerne einen Apfel und man nimmt ihn vor der Zeit und man beißt rein, dann verzieht sich das ganze Gesicht, so sauer ist das. Nun, man muss manchmal warten, bis der Apfel erst einmal rot geworden ist im Baum, durch die Sonne. Und dann wird er köstlich süß. Und so ist es hier mit Jesus. Was wir zunächst sehen, bei dem ganzen Kreuzesgeschehen, das ist bitter und das ist sauer. Es scheint überhaupt keinen Sinn zu machen. Die Menschen, sie verziehen ratlos ihre Gesichter. Was soll das sein? Wie kann das sein? Aber als das Blut Jesu dort am Holz vergossen wurde, da reifte die süßeste Erfüllung der ganzen Weltgeschichte. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Ja, auch sein Schmerzesdurst war Schrifterfüllung. Welche Schrift meint Johannes hier? Was erfüllt sich hier? Es kommen vor allem zwei Psalmen in Frage. Zum einen Psalm 22, das ist ein großer messianischer Psalm. Jesus selbst hat ja diesen ersten Vers des Psalms gerade zuvor zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt Psalm 22 an. Und Johannes, er zitiert dann auch genau diesen Psalm, als er die Soldaten beschreibt, die um das Gewand Jesu spielen und auch hier diese Erfüllung sieht. Und dann heißt es hier ab Vers 15, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. All meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes. Dieser Psalm, er beschreibt die körperlichen und auch die seelischen Schmerzen. Hände und Füße durchbohrt. Die Zunge, sie klebt am Gaumen, so trocken und schmerzvoll ist es. Und dann dieser Ruf, sei nicht fern von mir, errette meine Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sei nicht fern von mir. Und gleich im nächsten Vers heißt es dann, du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Verkünden will ich deinen Namen meinen Brüdern. In großer Versammlung preisen deinen Namen. Dieser Psalm, er zeigt sowohl die Qual des Todes Jesu an, die sich erfüllt, aber sie weist auch auf die süße Frucht der Rettung Gottes hin. Gott wird erhören. Gott wird die Seele retten. Gott wird hier etwas schaffen, was in der Gemeinde, in der großen Versammlung verkündet werden kann, als ein großer Rettungsakt, als eine große Erhörung Gottes. Und der andere Psalm ist Psalm 69. Und ich glaube, auch hier macht Johannes, auch diesen Vers oder diesen Psalm hat Johannes vor Augen. Hier heißt es nämlich ab Vers 18, Psalm 69, ab Vers 18. Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt. Erhöre mich eilends. Also auch hier, verbirg dich nicht von mir, sei nicht fern von mir. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie, erlöse mich wegen meiner Feinde. Du hast meine Schmähung erkannt und meine Schmach und meine Schande vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Und jetzt, und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Auch dieser Psalm, er spricht erst von der Seelennot, von dieser gefühlten Trennung von Gott, von der Schmähung der Menschen, von diesem Spott und dann sogar, dass da, wo er eigentlich Hilfe und Mitleid und Verständnis, ein bisschen Barmherzigkeit, ein bisschen Trost erwartet hätte oder erwarten könnte, da geben sie ihm aus lauter Spott nur Essig zu trinken. Doch auch hier zeigt dieser Psalm auf eine süße Erfüllung hin. Hier heißt es ein paar Verse später: Ich aber bin elend und mir ist wehe. Deine Rettung, Gott, bringe mich in Sicherheit. Loben will ich deinen Namen Gottes, den Namen Gottes im Lied und erheben mit Dank, denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Die Sanftmütigen haben es gesehen, sie werden sich freuen, die ihr Gott sucht, euer Herz soll leben. Das, was Jesus dort am Kreuz opferte, das wird Gott mehr gefallen als Tieropfer, als all der Tempeldienst. Und alle Sanftmütigen, sie werden es sehen und ihr Herz wird leben. Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz ist sogar in diesen Einzelheiten des Durstes, der Seelennot, des Spotts, aller Bitterkeit, aller saurer Schadenfreude Essig, der zu trinken gegeben wird. Die Seelennot, der gefühlten Trennung von Gott, all das bis ins kleinste Detail ist Schrifterfüllung. Und zwar nicht nur, um etwas vorherzusagen, sondern damit eine süße Erfüllung reift. Gottes Rettungsplan reift fort bis zur süßen Erfüllung. Jedes Detail des Todes Jesu ist bestimmt im Gehorsam Jesu gegenüber dem vollkommenen und guten und süßen Plan der Erlösung. Johannes benutzt hier übrigens ein anderes Wort für die Erfüllung der Schrift, als er sonst gebraucht. Man könnte sagen, die Schrift wird nicht nur wahr gemacht, hier wird etwas abgeschlossen, hier wird etwas vollendet. Der Tod am Kreuz ist die völlige Erfüllung, die endgültige Erfüllung des Heilsplans Gottes. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Süße Erfüllung. Er hat seinen Leib und seine Seele geopfert. Er hat körperlich den Tod geschmeckt und er hat seelisch die Trennung von Gott geschmeckt. Er hat den Tod geschmeckt für die Gläubigen in all seiner bitteren und sauren Form, um süße Erfüllung hervorzubringen, Rettung, Erlösung. Darum drei kurze Anwendungen. Erstens, erfreue dich an dem Wasser des Lebens. Jesus hängt am Kreuz und er ruft: Mich dürstet. Und da sollten wir innehalten. Jesus ist die Quelle des Lebens. Jesus, er stand in Jerusalem auf, in Johannes 7, und er sagt: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Bei Jesus ist Wasser des Lebens. Er hat die Fülle. Jeder, der Durst hat, jeder, der eine Sehnsucht hat, der sich sehnt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, der sich sehnt nach einem Leben in Erfüllung. Jesus sagt: Komm her zu mir. Ich kann dir zu trinken geben. Ich kann dir Wasser des Lebens geben. Und dieser Jesus, er hängt am Kreuz und ruft: Mich dürstet. Er ruft am Kreuz: Mich dürstet, damit er dir auch heute Morgen zurufen kann: Wenn dich dürstet, komme zu mir und trinke. Jesus, er musste den durstigen Kreuzestod sterben, um dir Wasser des Lebens zu geben. In Johannes 4, da spricht er mit der Frau am Brunnen. Und hier sagt er in Vers 14, wer von diesem Wasser trinken wird, also von diesem Wasser aus dem Brunnen, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat seelische und physische Schmerzen erlitten. Jesus rief, mich dürstet, um dieses Versprechen wahrzumachen. Ich gebe Wasser, das bis ins ewige Leben hineingeht. Ich gebe ein Wasser, das einen Durst stillt. Nachdem wir nicht mehr dürsten müssen. Wo all das Leid dieser Welt, wo all der Mangel dieser Welt nicht mit zu vergleichen ist. Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben. Er gibt Frieden mit Gott, Versöhnung, Gewissheit, Hoffnung, die das Versprechen völliger Erfüllung. Alles Leid wird weggetan sein. Alle Tränen werden abgewischt werden. Völlige Freude in Ewigkeit, dieses Wasser gibt er. Weil er am Kreuz sprach, mich dürstet. Weil er am Kreuz von Gott und Menschen verlassen war. Weil er die Strafe für unsere Sünde litt. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus? Die Qualen im Totenreich, wie werden sie verglichen? Mit brennendem Durst. Erbarme dich meiner und sende doch Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Jesus dürstete am Kreuz, damit wir in Ewigkeit nicht dürsten müssen. Damit wir diese Qual des Gerichts Gottes nicht tragen müssen. Sondern dass wir Freude bei Gott finden, in aller Erfüllung, damit wir ewige Gemeinschaft haben können, damit sein Zorn nicht mehr auf uns liegt, sondern wir die Freundlichkeit Gottes schmecken können. Jesus hat für uns den Tod geschmeckt, den Durst der Todesstrafe, den Durst der Gottverlassenheit, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht mehr dürsten muss. Wenn du an Jesus glaubst, dann erfreue dich an diesem Trost, an dieser Wahrheit. Jesus starb am Kreuz. Er dürstete, damit ich Wasser des Lebens haben kann. Jesus, er hat am Tod die Bitterkeit des Todes genommen. Die größte Qual. Er dürstete, damit wir Wasser des Lebens nehmen können. Komm und trinke. Eine zweite Anwendung. Erfreue Jesus mit deinem Leben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es eine Gefahr gibt, Bilder der Schrift willkürlich auszulegen. Aber wenn wir einmal die Schrift richtig erkannt haben, dann können uns so manche Bilder und Illustrationen helfen, damit wir uns gute Anwendungen, gute Prinzipien aneignen können und uns besser daran erinnern können. Als ich von diesem sauren Essig gelesen habe, den die Menschen Jesus hier so aus Spott darreichen, da habe ich mir gedacht, so furchtbar, so übel schmeckend, so sauer muss die Sünde Gott schmecken. Ja, ich glaube, unsere Sünden sind wie Galle und Essig, etwas Abscheuliches im Geschmack Gottes. Und darum musste Jesus den Tod an unserer Stelle schmecken. Er schmeckte diesen bitteren und sauren Geschmack des Todes. Warum? Weil Adam und Eva der süßen, verbotenen Frucht nicht widerstehen konnten. Aber es produziert diesen faulen Geschmack, diesen bitteren Geschmack. Schmerz und Trennung. Ich hörte mal einen jungen Mann Der erklärte, dass er Glauben und Spiritualität wie so ein Cocktail versteht. Jeder mischt halt das so hinein, was er gerne mag. Und jeder sucht sich halt so unterschiedliche Zutaten, was so zu seinem Glaubensleben dazugehören kann, wie er die Bibel versteht, wie er so sein das praktisch ausführen mag. Und da kommen halt so unterschiedliche Geschmäcker zusammen. Jeder darf halt selber so ein bisschen experimentieren. Wie bei halt so einem Cocktail. Ich fragte diesen jungen Mann daraufhin, das ist ja ein nettes Bild, aber wer soll diesen Cocktail des Glaubens am Ende trinken? Muss er dir schmecken? Muss er nicht vielmehr Gott schmecken? Wird Gott nicht urteilen? Ich glaube, Jesus musste diesen gammligen, sauren, ekligen Geschmack unseres Sündencocktails schmecken am Kreuz, damit wir das selber nicht auslöffeln müssen, was wir fabriziert haben. Im Alten Testament wird Israel häufig mit einem Weinstock verglichen. Ja, wie so ein Weinstock, der Weinreben hervorbringen. Und Gott beklagt sich immer wieder durch das ganze Alte Testament hindurch. Ich habe euch als Weinberg gepflanzt, als Weinstock gepflanzt, aber ihr bringt keine süßen Früchte. Hier am Kreuz bekommt Jesus Essig. Ein Produkt vergorener, saurer Trauben. Faule Früchte. Wir sollten Ekel empfinden über unsere eigene Sünde. Sie sind wie Essig, das wir Gott darreichen. Stell dir vor, deine Taten, deine Worte, deine Gedanken hätten einen Geschmack. Wie schmeckt dein Leben? Süß? Oder sauer? Oder gar bitter? Die Katholiken, sie reden gerne von der heiligen Veronika. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal gehört habt. Angeblich soll sie dem leidenden Christus Blut und Schweiß vom Gesicht abgewischt haben, auf seiner, als er das Kreuz getragen hat, auf der Via Dolorosa, auf diesem Schmerzensweg. Und sie rühmen diese heilige Veronika, weil sie Christus etwas Gutes getan hat, als er dort in Schmerzen war. Was für eine Heilige! Was würdest du darum geben, Jesus einen Schluck Wasser statt Essig in seiner Qual anzubeten? Jesus selbst, er verwendet tatsächlich so ein Bild. In Matthäus 25, da spricht er von dem letzten Gericht. Und da wird er zu einigen sagen, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und die fragen, wie ist das möglich? Und er sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So wie ich meine Mitmenschen behandle, Christus schmeckt es. Christus schmeckt es. Die heilige Veronika ist nur eine Legende, aber weißt du, dass Jesus sich tatsächlich darüber freut, wenn du einem Bruder oder einer Schwester etwas Gutes tust, etwas Liebes sagst, ihr hilfst oder beistehst? Stell dir vor, du kannst damit einen Becher süßen Weins statt dem sauren Essig Jesus darreichen, als er dürstet. Wenn wir Jesu Tod am Kreuz sehen, seinen Durst und seinen Schmerz, soll es uns anregen, Gutes zu tun. Soll es uns anregen, danach zu streben, danach zu dürsten, ein heiliges und gerechtes und liebevolles Leben zu führen. Und seinen Schmerz nicht noch größer zu machen durch unsere Sünde. Und der letzte Punkt. Dürste nicht nach mehr, als Gott dir gibt. Der Tod Jesu sollte uns demütig und dankbar und genügsam machen. Vielleicht kennt ihr das. Man ist krank. Man hat Schmerzen. der Rücken tut weh oder der Zahn oder der Kopf. Und man denkt, womit habe ich das verdient? Allen anderen geht es viel besser als mir. Warum muss ich Schmerzen leiden? Und man sieht all das, was einem fehlt. Man sieht all den Mangel und man dürstet nach all dem, was man sich erträumt. Man schaut den Nachbarn an und denkt, oh, was hat der für ein schönes Haus und was für ein Auto und was für einen Urlaub kann der sich finanzieren? Das hätte ich auch gerne. Habe ich nicht auch ein bisschen mehr Freude verdient? Habe ich nicht auch ein bisschen besseres Leben verdient? Ich bin doch nicht schlechter als der. Kennt ihr solche Gedanken? Am Kreuz Jesu sehen wir, was wir verdient hätten. Am Kreuz Jesu siehst du, was du verdient hättest. Jesus dürstete. Er bekam nicht einmal Wasser zu trinken, sondern Essig wurde ihm dargereicht. Jesus dürstete. Er litt höllische Qualen. Das ist das, was wir verdienen. Alles darüber hinaus, alles Gute, alles Angenehme, alles Bequeme, alles, was dich erfreut, ist Gnade. Als das Volk Israel durch Gottes Macht aus der Sklaverei befreit wurde, als sie durch das Meer hindurch gerettet wurden vor den Ägyptern, als sie in der Wüste, wo sie keine Nahrung finden konnten, Brot vom Himmel bekamen, Manna, da dauerte es nicht lange und sie wurden gierig. In 4. Mose 11, da heißt es, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an den Zwiebeln und den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Unsere Kehle ist vertrocknet. Und das, was Gott da reicht, verabscheuen wir. Weißt du, es geschieht so schnell, so leicht, dass wir die Gnadengaben Gottes missachten und dass wir dürsten, dass wir eine Gier, ein Verlangen und auch dieses Gefühl haben, wir verdienen mehr. Unser Herz, es giert nach Luxus, nach Bequemlichkeit, nach Erholung. Die Menschen, sie denken an Knoblauch und an Zwiebeln und wollen dafür am liebsten wieder zurück in die Sklaverei. Unser Herr dürstete am Kreuz. Das ist es, was wir verdient hätten. Und das soll auch unser ganzes Lebensbild wieder in die richtige Form bringen. Hüte dich davor, die Gnadengaben Gottes zu missachten. Hüte dich davor, dass deine Kehle nur dürstet nach all den vergänglichen, irdischen Dingen dieser Welt. Ich weiß nicht, was deine Wünsche und deine Träume sind für dieses Leben. Wo du sagen kannst, danach dürstet mich. Das wünsche ich mir, das brauche ich. Ich erlebe einen Mangel und das ist es, was ich mir wünsche. Nun, eines Tages wirst du sterben. Wird es dir dann immer noch so wichtig sein? Jesus erlitt alle körperlichen und seelischen Qualen, um dir ewiges Leben zu geben. Tausche das nicht billig ein für Knoblauch und für Zwiebeln. Achte auf dein Verlangen, Achte auf deine Kehle. Das ist so ein Bild der Begierde, des Wunsches auch in der Bibel. Nun, wir müssen kein Armutsgelübde legen. Wir müssen nicht als fromme Christen sagen, oh, wir essen nur Brot oder Wasser oder trinken nur Essig, um besonders fromm zu sein. Nein, die Bibel sagt, wir sollen alles das, was Gott uns gibt, sollen wir dankbar empfangen. Mit dankbarem Herzen. Wir sollen Gott dafür preisen. Herr, du gibst uns so viele Speisen. Deswegen beten wir doch vor jedem Essen. Deswegen bringen wir schon unseren Kindern bei, Gott für das Essen zu danken. Alle guten Gaben kommen vom Herrn. Und dafür danken wir ihm. Aber wir wollen uns auch genügen lassen. Wir wollen nicht nach mehr dürsten, nach mehr hungern, nach mehr lüsten und gieren, als der Herr uns gibt, als wir dankbar aus Gottes Hand empfangen können. Und dazu hilft uns zu schauen auf Christus, dass er am Kreuz hing, aus Liebe für uns, bußfertige Sünder. Aus Liebe für Sünder. Er nahm die Stelle ein, die wir verdient hätten. Den völligen Mangel. Die völlige Trennung. Damit wir die Freude der Gemeinschaft Gottes, damit wir all die Güte, all das Unverdiente an guten Gaben erleben dürfen. Staunst du über die tägliche Güte Gottes in deinem Leben? Dass er dir so viel Gutes schmecken lässt. Wir wollen ein dankbares Herz haben. Aber über alles muss das Wasser des Lebens uns lieblicher sein als der beste Wein. Und das Brot des Lebens köstlicher sein als die erlesensten irdischen Speisen. Sei genügsam und dankbar in diesem Leben. Jesus dürstete am Kreuz, damit wir ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott haben. Hast du geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Möge es uns eine Hilfe sein, in allem Mangel, in allem Schmerzen, in aller Krankheit, in all dem, was uns Not bereitet und Angst und Sorgen, geduldig zu ertragen, dankbar anzunehmen, das, was Gott uns gibt, und auf seine Güte zu vertrauen. Amen.